Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren besonderen Folge von Vanguard spricht, dem Arbeitsrecht-Podcast der Kanzlei Vanguard. In dieser zweiten von insgesamt vier besonderen Episoden hören Sie zwei Vorträge vom Tag des Arbeitsrechts, den Vanguard in Berlin ausgerichtet hat. Einen Vortrag von Dr. Reiko Herrmann und Christina Stogow und einen von Tabea Frühensfeld. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich werde Ihnen vor jedem Vortrag etwas zum Thema und zu den Vortragenden erzählen. Im ersten Vortrag bringen uns Dr. Reiko Herrmann und Christina Stogow nun die Verbindungen von künstlicher Intelligenz und Arbeitsrecht näher. Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie KI im Recruiting und bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen eingesetzt werden darf und welche Rechte des Betriebsrats berücksichtigt werden müssen, wenn ein Unternehmen KI einsetzt.
Also wir haben ein Thema, an dem man ja jetzt irgendwie gar nicht mehr vorbeikommt. Wir haben uns überlegt, das müssen wir machen, nicht nur, weil wir beide sozusagen datenschutzrechtlich viel unterwegs sind und das insbesondere auch datenschutzrechtlich ein Thema ist, was super spannend ist, sondern weil es eine grüne Wiese ist, ne, kann man sagen, glaube ich, auf der man eine ganze Menge noch machen kann und sich austoben kann. Da sind jede Menge Herausforderungen, deswegen werden wir also einen kleinen Ritt durch die potenziellen Themen, die uns arbeitsrechtlich da begegnen, machen und versuchen, an einigen Stellen Antworten zu geben. Wir werden aber nicht an allen Stellen schon Antworten haben, da ist noch einiges offen. Gleichwohl ist das ein super spannendes Thema, aber kein Thema, und das will ich ausdrücklich betonen, was uns Angst machen sollte und was auch den Mitarbeitenden Angst machen sollte, sondern eher ein Thema, was eine super Herausforderung ist, für alle sich damit zu befassen.
Wir haben auf der Agenda, was ist künstliche Intelligenz? Eigentlich haben wir alle mit künstlicher Intelligenz zu tun, in unserem tagtäglichen Leben, aber auch auf der Arbeit. Mittlerweile allein schon, wenn man DeepL einfach mal aufmacht, um eine E-Mail zu übersetzen, dann ist man schon voll in der KI drin. Und dann wollen wir uns nochmal genau die Grenzen des KI-Einsatzes anschauen, also gerade im geltenden deutschen Recht. Vieles ist auch datenschutzrechtlich gestützt. Das heißt also, man hat auch Schnittstellen zu der DSGVO. Und wir gucken uns auch an die verschiedenen Stadien, wo man auch KI bisher im Arbeitsverhältnis einsetzt, also gerade beim Recruiting oder bei der Durchführung dieses Arbeitsverhältnisses. Und natürlich auch bei der Beendigung, auch Stichwort Massenentlassung, Sozialauswahl und KI. Und dann gucken wir uns auch nochmal an, wo sind Schnittstellen, die mitbestimmungspflichtig sind. Und ein kleiner Mini-Ausblick in die Zukunft.
Schauen wir zunächst mal an, wo uns potenziell KI eigentlich im Arbeitsverhältnis und sonst begegnen kann. Also fangen wir mal an mit dem allgemeinen Leben. Da sehen wir das an kassenlosen Supermärkten, da sehen wir es im Marketing. Jeder, der vielleicht auf Instagram unterwegs ist, wundert sich schon gegebenenfalls, warum er bestimmte Vorschläge oder bestimmte Seiten immer häufiger mal angezeigt bekommt. Selbstverständlich, weil er auf vergleichbaren Seiten eben bei Instagram eben unterwegs war. Das sind diese Empfehlungssysteme beispielsweise, die wir haben. Wir haben Chatbots, also das sieht man beispielsweise bei Hotlines, die man anruft, wo man häufiger schon mal gar keinen tatsächlichen Menschen mehr hat, sondern eben eine Computerstimme, die einen da durchleitet. Oder aber sogar im Internet, wenn man was bestellt, leitet einen ein Chatbot mit mehr oder weniger sinnvollen Fragen und Hinweisen durch den Bestellvorgang. Und dann haben wir eine Menge virtuelle Assistenten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen eben die Assistenten von Amazon oder von Apple nutzt. Also das sind ja Themen, die allen auch hier bekannt sind. Eine gefährlichere Ecke sind die sogenannten Deepfakes, die man jetzt häufiger schon mal findet. Also sozusagen das Erzeugen von Bildern und der Hinzuziehung der Daten der betreffenden Person, die die Person in einen ganz anderen Kontext setzen, als sich die Person tatsächlich befand. Also das sind so Risiken. Aber im Arbeitsverhältnis, Recruiting hatte Christina schon angesprochen, ist ein Thema, wo eine hohe Menge an Daten verarbeitet wird, wo es ein großes Feld gibt, KI-gestützte Recruiting-Vorgänge eben zu vollziehen. Als Arbeitsmittel spielt KI eine Rolle. Viele von Ihnen nutzen sicherlich DeepL als Übersetzungstool oder die vergleichbaren Tools auf dem Apple-Handy oder sonst wo oder bei Google. Suchmaschinen bei Google natürlich ein klassisches Beispiel. Sonstige Arbeitsmittel haben wir auch im Bereich von Softwareprogrammierung, wo ChatGPT-gestützte Tools existieren, um bestimmte Bausteine in der Software zum Beispiel zu benutzen. Was ist KI? Schwere oder keine eindeutige Antwort auf KI. Was ist eigentlich KI? Es gibt einen Versuch in der Verordnung, die in der EU jetzt kursiert, um bestimmte Grenzen für die Verwendung von KI zu setzen. Diese Definition ist eigentlich untauglich. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass künstliche Intelligenz eine Technologie ist, die versucht, die menschliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen nachzuahmen und damit versucht, das menschliche Handeln zu ergänzen. Das ist vielleicht eine Definition, die meines Erachtens einigermaßen tauglich ist. Welche Arten von KI unterscheiden wir. Schwache KI, das sind so die klassischen Fälle, die es jetzt eigentlich schon gibt. Ja, also die noch nicht mit hoher Eigenständigkeit arbeiten, sondern stark datenbasiert, modellbasiert, von der Aufgabenbegrenzung her stark eingegrenzt arbeiten. All diesen Modellen ist aber eigentlich gemein, wenn man sich die Tiefe der künstlichen Intelligenz hier, die haben wir versucht mal abzubilden, mal anschaut. Allen Modellen ist aber gemein, dass sie sich auf drei Punkte zurückführen lassen. Und das ist auch der Punkt, den wir dann im weiteren Verlauf des Vortrags als wichtigen Punkt für uns im HR-Bereich oder im arbeitsrechtlichen Bereich identifizieren. Alle diese Modelle basieren auf der Sammlung und dem Zuführen von Daten. Alle diese Modelle basieren auf letztendlich noch menschengemachten Modellierungen. Das heißt also, Modelle werden zur Verfügung gestellt, die unter Verwendung der herangezogenen Daten eben abgearbeitet werden. Und das Ganze auch, und das ist der dritte Punkt, mit einem bestimmten Aufgabenbezug. Und diese drei Punkte sind eigentlich für uns das, was wir mitnehmen müssen, wo wir versuchen müssen, im arbeitsrechtlichen Bereich und im HR-Bereich die Kontrolle drüber zu behalten. Weil das sind unsere Schnittstellen zum Menschen. Und da findet sozusagen unsere Einflussnahme statt. Und die müssen wir dort eben wahrnehmen.
Also wenn wir uns mal genau anschauen, was KI eigentlich bedeutet, und das hat ja Reiko gerade auch schon gesagt, ist das eigentlich eine Fütterung von Daten. Und dieses System, das wertet die jeweiligen Daten aus, gleicht sie ab durch bestimmte Softwarelösungen, durch bestimmte Modelle, durch bestimmte Algorithmen und gleicht sie dann die Daten, denen man die KI gefüttert hat, gleicht sie dann mit der Aufgabe ab. Und genau diese Definition, die wird in verschiedenen Stadien des Arbeitsverhältnisses häufig auch eingesetzt, und zwar jetzt schon. Einmal im Bewerbungsverfahren, dann während der Beschäftigung und dann auch als Nutzung zur Abmahnung und auch der Vorbereitung einer verhaltensbedingten oder auch einer betriebsbedingten Kündigung. Weniger eher bei den personenbedingten Kündigungen. Also man redet dann gerade in dem Einstellungsverfahren von dem sogenannten Robo-Recruiting. Und da gibt es auch verschiedene Phasen. Wir haben sie versucht, ein bisschen abzubilden. Angefangen allein schon bei der Anziehungsphase. Und zwar, da werden verschiedene Maßnahmen, beispielsweise Programmatic Job Advertising benutzt oder auch Chatbots für Recruiting-Maßnahmen. Und meistens ist das auch so, das habe ich jedenfalls so auf den Websites von einigen Unternehmen gesehen, da werden Chatbots angeboten, die dann beispielsweise eine Stellenausschreibung irgendwo kommentieren und dann können Bewerber mit dem Chatbot kommunizieren und dann ist da so ein kleines Bildchen von einem Menschen, der tatsächlich in einem Unternehmen arbeitet, da müssen sie sofort eingreifen, weil dann kommt gleich sofort das Datenschutzthema wieder. Also darf man das Bild verwenden für den Chatbot. Klar muss aber auch auf jeden Fall sein, dass der Chatbot an sich KI-gestützt arbeitet und Fragen des Bewerbers beantworten soll. Früher war das so, dass die Chatbots wirklich sehr, sehr sperrig waren und auch eher kommunikativ nicht gerade feinfühlig. Das heißt also, man bekam nicht als Bewerber die tatsächlichen Antworten auf die gestellten Fragen. Mittlerweile ist das sehr, sehr präzise und fast schon menschenähnlich. Das war teilweise auch sehr gruselig. Aber das ist nur eine Form, wo KI jetzt eingesetzt wird. Bei dem Programmatic Job Advertising ist das so, dass KI gestützt, sich angeschaut wird im Unternehmen, wie viele Stellen brauchen wir oder benötigen wir, welche Plätze werden jetzt in 3, 4, 5 Monaten frei werden, wie viele Arbeitnehmer werden wir kündigen, beispielsweise wegen Low Performing, dazu kommen wir später in einem anderen Vortrag, aber und wie viele Bewerbungen benötigen wir als Auswahlkriterium, zum Beispiel 100, 200 oder 300. Und dann gibt es KI-Recruiting-Tools, die explizit darauf spezialisiert sind, das gesamte Internet, das Big Data oder die große Datenbank zu screenen und abzugleichen die Anzahl der Bewerbungen, die man benötigt, mit der Anzahl der rein jeweiligen Talent-Placement-Tools zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch das CV-Parsing. Das ist auch eine KI-gestützte Software, die dann die einzelnen Bewerbungsschreiben screent, die Daten so zusammenstellt, dass sie dann von dem CV-Matching, Recruiting-Tool, dann abgeglichen werden mit den Voraussetzungen, die für diese Stelle benötigt werden. Also all das wird tatsächlich dann auch jetzt schon eingesetzt.
Und an der Stelle haben wir schon das erste Riesenthema. Ja, also weil dass da es zu Vorverurteilungen kommt, dass es da dazu kommt, dass die falschen Daten von der KI tatsächlich verwendet werden, wenn ich sie nicht richtig eingestellt habe, dass die falschen Entscheidungen getroffen werden, dass vielleicht Daten gar nicht berücksichtigt werden, eine Riesengefahr. Ja, also beispielsweise, wir kennen das alle, wenn sich sozusagen eine schwerbehinderte Person bewirbt, gibt es im öffentlichen Dienst noch riesige höhere Anforderungen, aber im normalen Arbeitsverhältnis bestimmte Anforderungen, wie ich mit dieser Bewerbung umgehen muss. Es kann ja sein, dass die KI dieses Datum in dem Bewerbungsschreiben gar nicht berücksichtigt und sozusagen dass die Bewerbung von vornherein beiseite tut. Riesenthema, was wir dann bekommen. Deswegen haben wir uns mal die drei wichtigsten Punkte rausgesucht, wo wir im Recruiting-Bereich Risiken haben. Erstes Thema Datenschutz.
Datenschutz, da habe ich einen kleinen Fall für Sie. Also nehmen wir mal an, eine Bewerberin bewirbt sich als Brandmanagerin und 500 andere Bewerbungen gehen auch ein. Und jetzt hat natürlich der Arbeitgeber auszusuchen, wen nimmt er denn da? Und sie hat dann eingewilligt in ein KI-gestütztes Bewerbungsverfahren. Und es wird ein Video von ihr aufgenommen und diese KI vorher, die der Arbeitgeber einsetzt, wurde mit den Mitarbeiterdaten aller Mitarbeiter im Unternehmen gefüttert. In dem Moment, wenn Sie das hören, müssen Sie sofort ein Störgefühl entwickeln. Schon mal auf der ersten Ebene, durfte ich die KI überhaupt füttern mit den Mitarbeiterdaten? Zweitens, ist die Einwilligung haltbar, wenn ich dieses Bewerbungsverfahren durchführe? Und drittens, was ist eigentlich bei dem Auswahlverfahren, was ist das Ergebnis dieses KI-gestützten Tools? Dann spuckt er mir 20 perfekte Bewerber raus und diese eine Bewerberin war jetzt nicht dabei. Und die KI sagt mir, diese 20 Bewerber sind geeignet. Und ich als Personalerin oder auch als Arbeitgeber denke, okay, dann kriegen alle anderen eine Absage. Und ist diese Absage denn dann auch automatisiert oder ist das meine freie menschliche Entscheidung? Also ich spiele da gerade auf Artikel 22 DSGVO an. Das heißt, maschinelle Entscheidungen, also maschinengetragene Entscheidungen, die keine menschliche Einflussnahme mehr haben, sind verboten. Es sei denn, sie sind notwendig, aber mit Ausnahmen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal.
Also das ist das datenschutzrechtliche Thema. Eng damit zusammenhängt natürlich das Thema Gleichbehandlung und verbotene Diskriminierung. Was man sich vergegenwärtigen muss, wenn man eine KI füttert, es gibt keine objektiven Daten. Alle Daten sind subjektiv. Schon von der Auswahl der Daten, von der Gewichtung der Daten. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Modellierung im Rahmen einer KI. Auch das ist natürlich immer subjektiv gefärbt. Das heißt, selbst wenn man mit einer KI was Gutes will, beispielsweise eine möglichst diverse Belegschaft zu erzeugen, hat man sofort ein Diskriminierungsthema, weil man natürlich, um eine möglichst diverse Belegschaft herzustellen, versucht, mit diskriminierenden Merkmalen umzugehen. Also ein Riesenthema, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir die KI benutzen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei auch ist, wenn Sie KI benutzen, dann müssen sich die Ergebnisse und die Haftungsthemen, die damit zusammenhängen, eben als Arbeitgeber auch zurechnen lassen. Deswegen ist es wichtig, die Algorithmen zu kennen, die dahinter stecken und die Daten zu kennen und zu begrenzen, die dahinter stecken, mit denen die KI gefüttert wird. Auch ganz kurzer Abriss, Beteiligungsrechte, Personalvertretung, Betriebsrat im Rahmen des Einstellungsverfahrens haben natürlich hier einen Riesenplatz. Ja, das heißt also, wenn Sie eine automatisierte Auswahlentscheidung treffen, ist das ein Auswahlschema, was Sie mit dem Betriebsrat vorher abstimmen müssen. Das heißt letztendlich, wenn Sie darüber nachdenken, KI-basierte Bewerbungstools zu nutzen, muss das zuvor mit dem Betriebsrat abgestimmt werden.
Wir haben jetzt so zwei Recruiting-Tools, mal HireWheel ist eins der bekannteren. Das sind keine, die wir empfehlen. Ich will nur damit klarstellen, dass HireWheel zum Beispiel auch solche Emotionsauswertungen macht, wenn ein Video aufgenommen wird. Und HireWheel wird häufig in den USA eingesetzt und ist auf dem deutschen Markt eher riskant, datenschutzrechtlich.
Aber man kann sich das mal angucken einfach, um mal zu sehen, wie das so funktioniert. Super spannend, ja, aber man lernt auch daraus, weil wir, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl im Umgang mit Daten haben, dass das vielleicht nicht das Tool ist, was sich in Deutschland durchsetzen wird. Ne? Schauen wir uns nochmal an, wo die KI im laufenden Arbeitsverhältnis zur Anwendung kommt. Also ich kann da sagen, Nada und Susanne von EasyJet sind hier. Ja, also letztendlich nutzt ihr KI bereits bei der Erstellung von Dienstplänen. Das muss man einfach so sagen. Ja? Also angesichts der Komplexität von Flugbewegungen, dem Einsatz von Flugzeugen und den vielen Mitarbeitern geht das gar nicht anders, als das mit KI zu machen. Also da steckt ein riesiger Computer dahinter. Das wird natürlich alles auch noch handmäßig nachgesteuert. Aber das ist ein Riesenthema, wo das zum Einsatz kommt. Dann bei der Personalbedarfsplanung, bei der Koordinierung des Einsatzes von Beschäftigten. Mariska und Anastasia, ihr macht das letztendlich auch bei euch. Ja, der Einsatz von eurer Mitarbeiter im Unternehmen und die Steuerung, da steckt auch Software dahinter, steckt auch KI dahinter. Ne? Also wer wohin fährt, zu welchem Termin und so weiter, all das wird da benutzt. Dann haben wir die Frage, interessante Frage, würde ich nicht weiter vertiefen, ist es denkbar, dass es Arbeitsanweisungen durch KI gibt? Grundsätzlich ja, wenn sich das im Rahmen des Direktionsrechts hält. Ja, der Arbeitgeber kann als Tool für seine Arbeitsanweisung unter Umständen auch eine KI nutzen. Und letzter Punkt, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, die Nutzung von KI als Arbeitsmittel bei der Softwareprogrammierung, bei der Hilfe von Übersetzung, bei der Erstellung von Texten und so weiter. Das Problem ist so ein bisschen, dass der Arbeitgeber da aufpassen muss, wieder welche Daten werden da verwendet, werden da Urheberrechte Dritter verletzt, Nutzungsrechte Dritter verletzt, werden da sonstige Persönlichkeitsrechte verletzt im Hintergrund, wenn solche Arbeitsmittel eben als offizielle Arbeitsmittel angewiesen werden. Aber grundsätzlich kann der Arbeitgeber das tatsächlich auch anweisen, dass bestimmte KI-Tools genutzt werden.
Dann kommen wir auch gleich schon zum Robo-Firing. Es gibt tatsächlich ein Urteil eines niederländischen Gerichts. Also wir haben ja wenig Rechtsprechung auf der KI-Ebene, insbesondere in Deutschland, soweit ich das jetzt weiß, aber Reiko, korrigier mich, aber bisher keine. Und deshalb ist das ein toller Fall, der ist jetzt in die zweite Instanz gegangen, in den Niederlanden. Schlecht für Arbeitgeber, gut für Arbeitnehmer, aber vielleicht wandert das ja noch hoch zum EuGH. Und es geht da um Uber-Fahrer, und zwar 4 an der Zahl. Und diese Uber-Fahrer wurden durch die KI, die Uber verwendet, einfach gefeuert. Sie hat ausgewertet, dass sie zu langsam fahren, dass sie Strecken irgendwie nicht richtig fahren. Und dann, ohne dass ein Mensch in dieser Entscheidung involviert war, hat das System, das Tool, einfach die Kündigung ausgesprochen. Ein bisschen problematisch ist das ja hier, dass bei den Uber-Fahrern die Selbstständigkeit ja auch ein Thema ist. Man hat nie die Sicherheit, dass es sich hierbei auch wirklich um Arbeitnehmer handelt. Aber nehmen wir mal an, es wären Arbeitnehmer und das wurde dann auch von dem niederländischen Gericht als Arbeitnehmer. Das Ergebnis war, dass die Kündigungen unwirksam waren. Und warum? Weil kein Mensch in diese Entscheidung eingegriffen hat. Und da kommt Stichwort DSGVO, Artikel 22. Wenn kein Mensch eingreift oder der Mensch die Entscheidung nicht selbst trifft, dann ist quasi die maschinell erstellte Entscheidung unwirksam.
Ich bin mir sicher, dass sich das bei uns auch so durchsetzen wird. Also das ist ja letztendlich basiert das auf einer europäischen Vorschrift maßgeblich. Und das wird dann auch sicherlich beim BAG genauso gesehen. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Rechte des Betriebsrates in diesem Zusammenhang an. Also ganz am Anfang, der Betriebsrat darf natürlich wissen und fragen, wenn der Arbeitgeber KI einsetzen möchte, in welchem Umfang, in welchen Bereichen und so weiter, wie sich das auf die Arbeitsabläufe auswirkt. Da darf er auch mit dem Arbeitgeber beraten drüber. Wenn da bestimmte Stellen wegfallen, muss der Betriebsrat auch darüber informiert werden oder wenn ein Risiko besteht, dass die entsprechenden Stellen wegfallen. Wenn ich technische Mittel einsetze, die dann auch die Mitarbeiterdaten verarbeiten, habe ich eine technische Einrichtung, dann brauche ich eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat dazu oder eine Dienstvereinbarung im öffentlichen Bereich. Und wir haben bei den Auswahlentscheidungen, das hatten wir schon gesagt, oder auch bei Performance Management, wenn ich das KI-basiert mache, auch ganz klar ein volles Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates. Auch da muss der Betriebsrat zustimmen und brauche ich eine Vereinbarung. Wenn das Ganze sogar in einem größeren Umfang zu Personalabbau führt oder zu Änderungen der Arbeitsabläufe, dann muss ich gegebenenfalls auch einen Interessenausgleich oder Sozialplan sogar machen. Jetzt zum Abschluss, Ausblick in die europarechtliche und in die nationale Schiene, was da gegebenenfalls noch kommt.
Es wird wahrscheinlich zu einer KI-Verordnung nächstes Jahr kommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, diese KI-Verordnung covert nicht wirklich das Arbeitsrecht. Das steht eher das Urheberrecht und urheberrechtliche Fragestellungen im Vordergrund und allgemein die Reglementierung von KI-Tools. Aber es sind Kleinigkeiten im Wandel, auch im Arbeitsrecht. Und dementsprechend will auch der deutsche Gesetzgeber nächstes Jahr auch ein bisschen eingreifen und sagen, wir wollen gerade, was das Robo-Recruiting betrifft, auch eigene Vorgaben machen, basierend auf dieser KI-Verordnung, die einen risikobasierten Ansatz vertritt. Ja, also es ist nicht so, dass da eine KI jetzt eingegrenzt wird und Europa sich abkapselt vom US-amerikanischen KI-Markt, sondern nein, es soll auch wir wollen Wettbewerb haben. Und wir wollen auch den Wettbewerb fördern, sodass es definitiv ab nächstem Jahr und in den nächsten 2 Jahren auch für Arbeitgeber Regelungen zu beachten gilt. Und wir haben tatsächlich mit Littler zusammen, beziehungsweise Littler hat einen Report zu KI und Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt, auf den globalen Arbeitsmarkt erstellt. Und da lohnt es sich auch, einen Blick hineinzuwerfen.
Im zweiten Vortrag beschäftigt sich Tabea Frühensfeld mit neuen Entwicklungen im Massenentlassungsrecht. Sie spricht zunächst darüber, wann die Massenentlassungsanzeige erforderlich ist und dann darüber, welche Folgen Fehler bei dieser Anzeige haben können. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Vortrag.
Die Massenentlassungsanzeige hat es auch dieses Jahr wieder auf unsere Agenda geschafft. weil es hier spannende neue Entscheidungen und Entwicklungen gibt. Leider ist das ja ein Bereich, der sehr anfällig ist für Fehler. Und deshalb musste sich das BAG auch im letzten Jahr wiederholt mit der Frage auseinandersetzen, welche Rechtsfolge haben diese Fehler? Führt das dazu, dass die dann ausgesprochenen Kündigungen tatsächlich unwirksam sind? Und zwar können sich ja solche Fehler in allen Bereichen rund um die Massenentlassungsanzeige einschleichen. Zunächst bei der Frage, muss ich überhaupt eine Massenentlassungsanzeige einreichen oder nicht? Dann, wenn ich dazu gekommen bin, ja, es ist eine erforderlich, wenn man die Massenentlassungsanzeige dann einreicht, können sich ja bei den ganzen Angaben, die man dort machen muss gegenüber der Agentur für Arbeit, können dort Fehler passieren. Und immer komplizierter wird es natürlich auch, wenn es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, der dann ja auch im Vorfeld der Massenentlassungsanzeige zu beteiligen ist. Und auch hier sozusagen gibt es in allen drei Bereichen neue Entscheidungen, die ich euch jetzt gerne einmal kurz vorstellen würde. Und ganz am Schluss gibt es noch einen kleinen Ausblick auf in Kürze anstehende Entscheidungen. Die Frage, wann eine Massenentlassungsanzeige erforderlich ist, ist in § 17 Absatz 1 des Kündigungsschutzgesetzes geregelt. Wenn ein Arbeitgeber einen Personalabbau plant, der innerhalb von 30 Kalendertagen dazu führt, dass der für das Unternehmen maßgebliche Schwellenwert überschritten wird, muss die Massenentlassungsanzeige erfolgen. Zum Beispiel, wenn es jetzt einen Betrieb gibt, der mehr als 20, aber weniger als 60 Arbeitnehmer beschäftigt, dann ist dieser Schwellenwert bei mehr als 5 Entlassungen erreicht. Und vor dem BAG ist hierzu eine Entscheidung dann gelandet dieses Jahr. Da hat das Unternehmen gar keine Massenentlassungsanzeige eingereicht, obwohl es eigentlich im normalen Betriebsverlauf 25 Arbeitnehmer gab, waren es dann genau, als das Unternehmen dann leider in die Insolvenz rutschte, nur noch 19. Und dann hat das Unternehmen dann sozusagen zwar alle Arbeitsverhältnisse beendet, entweder durch Kündigungen oder Aufhebungsverträge, aber hat überhaupt gar keine Massenentlassungsanzeige eingereicht. Hier hat das BAG ganz klar gesagt, es kann nicht darauf ankommen für die Frage, ob die Massenentlassungsanzeige erforderlich ist oder nicht, wie viele Arbeitnehmer es am konkreten Stichtag, das war hier die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, wo es nur noch 19 waren, sondern man muss eben auf die Betriebsstärke abstellen, die im normalen Geschäftsverlauf vorhanden ist. Und das waren eben in dem Fall ganz klar 25 und damit wären es mehr als 20 gewesen. Und wenn dann mehr als 5 entlassen werden, muss eben die Massenentlassungsanzeige erfolgen. Spannenderweise hat das BAG aber hier nicht entschieden, dass die Kündigungen deshalb unwirksam sind, sondern die Frage zunächst offen gelassen, ob das tatsächlich auch zur Unwirksamkeit der Kündigung führt, wenn man jetzt versehentlich das verkannt hat, dass diese erforderlich gewesen wäre, die Massenentlassungsanzeige. Ich komme darauf dann ganz am Schluss nochmal zurück. Wenn man nun die erste Hürde genommen hat und gemerkt hat, okay, ich muss eine Massenentlassungsanzeige machen, schreibt uns das Gesetz vor, welche Angaben zwingend gegenüber der Bundesagentur für Arbeit zu machen sind und was es nur Soll-Angaben sind. Die sogenannten Muss-Angaben sind zum Beispiel die Gründe für die Entlassung, aber auch die Zahl und Berufsgruppen der in der Regel Beschäftigten und dann auch der zu entlassenden Arbeitnehmern. Ja, und immer wenn man irgendwelche Zahlen angeben muss, dann kann sich eben leicht mal ein Fehler einschleichen, sodass dann auch hier immer das natürlich ja, böse ausgehen kann, wenn dann die Konsequenz ist, dass die ganzen Kündigungen unwirksam sind. Rechtsprechung bislang ist nämlich, dass, wenn man solche Angaben fehlerhaft macht, dass dann die gesamten Kündigungen unwirksam macht. Eine kleine Ausnahme gibt es, die das BAG jetzt auch nochmal erneut bestätigt hat, nämlich wenn es jetzt nur ganz marginale Abweichungen sind, die keinen Einfluss auf die Tätigkeit der Agentur für Arbeit haben, dann ist das nicht so schlimm und die Kündigungen bleiben trotzdem wirksam. In dem konkreten Fall ging es darum, dass die Anzahl der zu entlassenen Arbeitnehmer war um eine Zahl abweichend falsch angegeben von insgesamt 358 Kündigungen. Da hat das BAG dann nochmal gesagt, naja, das ist dann so marginale Abweichung, das stünde dann nicht mehr mit dem Zweck der Massenentlassungsanzeige im Einklang, wenn man sagen würde, wenn die fehlende Angabe von einer einzigen Entlassung dann die Auflösung aller anderen Arbeitsverhältnisse unwirksam machen würde. Mit dem Zusatz, dass wenn ein solcher Fehler passiert, kann sich ohnehin dann immer nur der Arbeitnehmer drauf berufen, der nicht von der Massenentlassungsanzeige erfasst war. Dann gibt es noch die Angaben, die man nur gegenüber der Bundesagentur machen soll laut Gesetz, nämlich das Geschlecht, Alter, Beruf und die Staatsangehörigkeit der zu entlassenen Arbeitnehmer. Hier war bislang die Rechtsprechung eindeutig, dass man sagt, wenn man hier die dann nicht macht gegenüber der Agentur für Arbeit, dass das nicht zur Unwirksamkeit der Kündigungen führt. Bislang war noch nicht ganz geklärt, was passiert, wenn man die Angaben zwar macht, sich da aber irgendein Fehler einschleicht. Hier hat das BAG jetzt im Mai eine Entscheidung getroffen und gesagt, das ist dann in der gleichen Konsequenz zu behandeln, wie wenn eine Angabe gar nicht erfolgt ist von den Sollangaben. Und das ist eigentlich auch logisch, dass man das dann sozusagen zu dem gleichen Ergebnis kommt. In dem Fall war zum Beispiel das Lebensalter der Klägerin nicht korrekt angegeben worden. Und dazu führt das BAG dann auch noch aus, dass es halt eigentlich keinen Unterschied machen kann für die Agentur für Arbeit, ob die Person, die dort aufgeführt wird, 41 oder 44 Jahre alt ist. Das ist sozusagen so eine kleine Abweichung, die jetzt für die wahrscheinlich von der Agentur für Arbeit so ins Auge zu fassenden Vermittlungsbemühungen nicht weiter relevant ist. Es ist aber jedenfalls erfreulich, dass man jetzt auch hier diese Entscheidung hat, weil damit klargestellt ist, dass man eben, selbst wenn man jetzt die Angaben macht, die man gar nicht zwingend machen muss und sich hierbei einen Fehler einschleicht, dann zum Glück die Kündigungen nicht unwirksam sind. Dann sind wir schon im dritten Bereich, und zwar die Besonderheit, die dann bestehen im Rahmen der Massenentlassungsanzeige, wenn es ein Betriebsrat gibt. Und zwar muss man ja dann zunächst, bevor man die Anzeige einreicht, ein Konsultationsverfahren durchführen. Man muss den Betriebsrat erstmal Auskünfte erteilen und ihn vor allem auch schriftlich unterrichten. Dabei führt das Gesetz auf, was für Aspekte man dem Betriebsrat alles mitteilen muss. Das sind dann auch viele der Sachen, die man auch später dann der Agentur für Arbeit mitteilen muss, die Gründe für die Entlassungen. Auch hier wieder die Berufsgruppen und die Anzahl der zu entlassenen Arbeitnehmer, der Zeitraum, wann die Entlassungen erfolgen soll, aber auch die Kriterien, wie die zu entlassenen Arbeitnehmer ausgewählt werden und auch, wenn es Abfindungen geben soll, wie diese ermittelt werden sollen. Neben dieser schriftlichen Unterrichtung muss der Arbeitgeber dann auch noch mit dem Betriebsrat darüber beraten, ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt, die Entlassungen zu vermeiden oder deren Folgen irgendwie einzuschränken oder zu mildern. Wenn man dieses sogenannte Konsultationsverfahren nicht ordnungsgemäß durchführt, ist nach der Rechtsprechung auch wiederum Konsequenz, dass die Kündigungen unwirksam sind. Also auch hier ist es wichtig, das richtig durchzuführen. Und da kann natürlich auch wieder Streit passieren, wenn zum Beispiel in den schriftlichen Unterrichtungen Informationen vielleicht nicht so korrekt erfolgt sind oder man sich fragen muss, hat man jetzt das Ganze wirklich ordnungsgemäß dann auch beendet, bevor die Massenentlassungsanzeige erfolgt ist. Und auch hierzu gibt es Rechtsprechung aktuelle. Und zwar war in der Entscheidung darüber dann gestritten worden, ob der Betriebsrat ausreichend über den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen, informiert wurde. Und zwar hatte man das Ganze nur ganz am Anfang in der schriftlichen Unterrichtungen ausgeführt, wann die Kündigungen geplant sind. Dann hat sich das aber im Laufe der Zeit alles so ein bisschen nach hinten verschoben und letztendlich sind die Kündigungen dann nicht genau in dem Monat ausgesprochen worden, wie es ursprünglich geschrieben wurde an den Betriebsrat. Da stellt das BAG heraus, dass es grundsätzlich reicht, wenn man ganz am Anfang zur Einleitung des Konsultationsverfahrens mitteilt, wann man plant, die Kündigungen auszusprechen. Also in welchem Monat, das genügt, man muss nicht das genaue Datum nennen. Man muss dann aber im Laufe des Konsultationsverfahrens nochmal prüfen, ob vielleicht eine Aktualisierung erforderlich ist. Das kann erforderlich sein. In dem konkreten Fall sagt das BAG aber, hier hätte das nicht nochmal erfolgen müssen, weil hier das so ausreicht, wenn es für den Betriebsrat erkennbar ist, wann der Zeitpunkt erfolgen soll. Oder es reicht sogar, wenn er es ungefähr einschätzen kann. Hier war das sogar so, dass der Grund, warum die Kündigungen dann erst später ausgesprochen werden konnten, war, dass das Konsultationsverfahren sich so lange hingezogen hat. Und wenn das sozusagen der Fall sein soll, dann ist es ja eigentlich für den Betriebsrat klar erkennbar, dass der Arbeitgeber ja an seiner ursprünglichen Planung festhalten möchte. Es liegt jetzt nur daran, dass jetzt die Beratungen sich so lange hinziehen, dass es noch nicht abschließen konnte und deshalb auch die Kündigungen nicht erfolgen konnten. Dann muss man sozusagen nicht nochmal erneut unterrichten. Und dann war das Gute, dass sozusagen hier kein Verstoß vorlag. Im Rahmen dieser Entscheidung geht das Gericht dann auch nochmal darauf ein, was für Grundsätze zu beachten sind, wenn man sich letztendlich nicht einig wird mit dem Betriebsrat und dann ja irgendwie nachweisen muss, dass Konsultationsverfahren ordnungsgemäß beendigt wurde. Wichtig ist hier zu wissen, dass es nämlich keinen Einigungszwang gibt. Man muss nicht zu einem Ergebnis mit dem Betriebsrat kommen. Es reicht völlig aus, wenn man in die Beratungen reingeht und wirklich den ernsthaften Willen hat, sich die Vorschläge des Betriebsrats anzuhören und eventuell auch drüber nachzudenken. Man darf aber auch schon im Vorfeld die Vermeidung der Entlassungen von bestimmten Bedingungen abhängig machen. Und man muss auch keine ganz zwingende, absolute Mindestverhandlungsdauer einhalten. Und man darf dann eben irgendwann dann auch sagen, so, jetzt sind die Konsultationen für uns beendet, weil wir sehen hier keinen Raum mehr für weitere Verhandlungen. Das darf der Arbeitgeber dann auch mit einer Beurteilungskompetenz selbst entscheiden, muss es nur irgendwie dokumentieren können, um es dann auch, wenn es dann später streitig werden sollte, nachweisen zu können. Aber auch hier kam das BAG dann glücklicherweise zu dem Ergebnis, dass auch hier die Konsultation mit dem Betriebsrat ausreichend geführt wurde und abgeschlossen war, sodass in dem Fall die Kündigungen auch mal wirksam waren. Das waren hier Air Berlin-Verfahren in der Entscheidung und waren dann endlich mal dann auch wirksam, die Nachkündigungen. Neben dem Konsultationsverfahren als solches muss man, wenn ein Betriebsrat vorhanden ist, auch noch weitere Informationen gegenüber der Agentur für Arbeit erbringen. Und zwar muss man zum einen diese schriftliche Mitteilungen an den Betriebsrat gleichzeitig auch an die Agentur für Arbeit weiterleiten. Und wenn man dann die Massenentlassungsanzeige einreicht, muss man entweder eine Stellungnahme des Betriebsrats einreichen oder glaubhaft machen, dass der Betriebsrat ausreichend informiert wurde, 2 Wochen bevor man die Massenentlassungsanzeige eingereicht hat, und muss wieder eben darlegen, wie ist jetzt der Stand der Beratungen. Hier ist dann auch die spannende Frage, was passiert, wenn man das nicht macht. Hier gibt es Entscheidungen, und zwar hat hier das BAG in einem Fall, wo der Arbeitgeber einfach versäumt hatte, die schriftliche Mitteilung an den Betriebsrat, an die Agentur für Arbeit weiterzuleiten, hat es dann gesagt, okay, das kann ich nicht selber entscheiden, das muss ich dem EuGH vorlegen, weil die hier zugrunde liegende Vorschrift auf einer europäischen Richtlinie beruft und diese auszulegen ist Aufgabe des EuGH. Allerdings hat das BAG selber schon bei der Vorlage gesagt, es hat so ein bisschen Zweifel, ob dieser Verstoß tatsächlich zur Unwirksamkeit der Kündigung führen muss, weil das eigentlich ja nur eine Verfahrensvorschrift ist, die jetzt keinen Schutz der Arbeitnehmer eigentlich bezweckt. Erfreulicherweise sieht das EuGH das genauso. Er hat im Juli entschieden, dass die Informationen an die Behörden über die Massenentlassung keinen Individualschutz bewirken und deshalb muss jetzt sozusagen das BAG das Ganze noch später dann final entscheiden, aber man kann davon ausgehen, dass es deshalb jetzt nicht die Kündigung für unwirksam halten wird. Das betrifft dann sicherlich nicht nur die Fälle, wenn die Mitteilung von dem Betriebsrat der Agentur für Arbeit gar nicht mitgeteilt wurde, sondern auch, wenn das Ganze nicht gleichzeitig, wie es die Norm vorschreibt, passieren wird. Dann gibt es noch eine andere Pflicht, die man bedenken muss, wenn man eine Massenentlassungsanzeige einreicht. Man muss dann später die Massenentlassungsanzeige auch nochmal dem Betriebsrat zuleiten. Das regelt 17 Absatz 3 Satz 6 und das ist sicherlich auch was dann gerne mal vergessen wird, so im Eifer des Gefechts. Hier hat das BAG aber zum Glück auch entschieden, dass wenn man das mal vergisst, ist auch nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung führt, weil es hier lediglich darum geht, den Betriebsrat zu informieren, sodass das auch nicht wieder die Intention hat, den Arbeitnehmer zu schützen. Das BAG weist eben auch darauf hin, dass das eben auch keinen Bezug hier zur individualrechtlichen Ebene hat, weil es ja meistens so sein wird, dass man nach Einreichung der Massenentlassungsanzeige sofort die Kündigungen ausspricht. Und wenn dann der Betriebsrat, der ja aufgrund dieser Informationen lediglich die Möglichkeit erhält, nochmal eine Stellungnahme auch an die Agentur für Arbeit abzugeben, dann kann er das ja erst machen, wenn die Kündigungen schon raus sind. Und dann kann das ja sich nicht mehr auf die Kündigung als solche auswirken. Also, wie Sie sehen, hier viele einzelne Entscheidungen in dem Bereich. Spannenderweise hat das BAG ja einige Entscheidungen ausgesetzt. Und zwar hatte es ja zunächst die eine Entscheidung, die zum EuGH gewandert, ausgesetzt, bei der Frage, ob man eine Unwirksamkeit der Kündigung bejahen muss, wenn die Mitteilung von dem Betriebsrat der Agentur nicht übermittelt wurde. Aber es hat auch noch weitere Verfahren ausgesetzt, nämlich die Entscheidung, die wir uns ganz am Anfang angeschaut haben, wenn man die Massenentlassungsanzeige schon gar nicht eingereicht hat, weil der Schwellenwert verkannt wurde. Und auch noch einen weiteren Fall, in dem das Konsultationsverfahren noch gar nicht abgeschlossen war, als man die Massenentlassungsanzeige eingereicht hat und infolgedessen auch die Agentur für Arbeit nicht richtig über den Stand der Beratungen informiert hatte. Hier hatte das BAG angekündigt in den Aussetzungsentscheidungen, dass es auf Grundlage der jetzt vorliegenden Rechtsprechung des EuGH überprüfen möchte, ob das von ihm entwickelte Sanktionssystem, nämlich dass Fehler in der Massenentlassungsanzeige zur Unwirksamkeit der Kündigung führen, tatsächlich im Einklang mit der Systematik des durch die Massenentlassungsrichtlinie vermittelten Massenentlassungsschutz steht. Hier wird es also spannend sein, wie das BAG jetzt entscheidet, weil die EuGH-Entscheidung, die nun vorliegt, bezieht sich eigentlich nur auf diesen ganz konkreten Einzelfall, was passiert, wenn diese Mitteilung nicht zugeleitet wird. Es muss sozusagen leider noch abgewartet werden, was das BAG nun machen wird. Die Entscheidungen sind jetzt für den 14.12. angekündigt. Es wird also spannend. Möglicherweise wird das Ganze auch noch mal wieder an den EuGH irgendwas vorgelegt. Wir bleiben da aber auf jeden Fall dran und halten euch auch gerne auf dem Laufenden, was dort passiert.
Zum Abschluss dieser zweiten von insgesamt 4 besonderen Folgen von Vanguard spricht, gibt es auch von mir einige nützliche Hinweise. Besuchen Sie die Seite vanguard.de, dort finden Sie zahlreiche Blogbeiträge zu aktuellen Fragen des Arbeitsrechts und alle Folgen unseres Podcasts. Eine weitere Möglichkeit, mit den Vortragenden in Kontakt zu kommen und die gehörten Themen zu vertiefen, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Weitere Reden vom Tag des Arbeitsrechts finden Sie in den anderen Folgen unseres Podcast-Specials. Dann geht es zum Beispiel um AGG-Hopper, um Low-Performer und um die Weiterbeschäftigung von Altersrentnern. Ich sage ganz herzlichen Dank an unsere Vortragenden, an unseren Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.